Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge der Weihschon unseres
Cast. Ich habe das Plop einfach dem Fachmann überlassen.
Och, meine Seele fühlt sich geschmeichelt.
Das ist gut. Ja, Nies, schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, heute mal in einer anderen Umgebung. Die ersten beiden sind ja bei dir entstanden.
Genau, jetzt sind wir jetzt umgezogen in ein professionelles Podcast-Studio in der Nähe von Hannover.
Ja. Das professionelle Podcast-Studio, das professionelle Studio ist mein Flur. Ja. Weil wir festgestellt haben, dass ich leider in meinem Wohnzimmer ein kleines Problem mit meinem Fenster habe, dass wenn so weiter Wind gegenkommt, es anfängt zu surren. Weil es vielleicht nicht so ganz hundertprozentig dicht ist. Und Chris ja mit seiner großen Klappe behauptet hat, ach Nils, mach ich die ganz schnell, das musst du einfach nur einstellen. Angeguckt hat und dann gesagt hat, ich habe Scheiße gelabert. Also das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, vertraut Chris nicht immer gleich beim ersten Mal.
Also vertraut mir einfach nicht, wenn es um Fenster geht, sondern wenn es um Motorräder geht.
Ich wollte gerade sagen,
dafür sind wir auch hier.
Genau, und mir sollte man nicht vertrauen, wenn ich irgendwelche Motorradmechanischen Tipps geben sollte. Da bist du Fachmann.
Lassen wir mal dahingestellt. Es gibt auf jeden Fall viel, viel Neues. Seit der ersten Folge, die ist mittlerweile online.
Ja, auf Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, überall da, wo es eigentlich Podcasts sind.
Genau. Es gibt seit gerade eben quasi auch einen Instagram-Account.
Ja.
Wir haben eine E-Mail-Adresse.
Ja, das haben wir auch.
Wir haben eine Podigy Blog-Adresse, Seite, wie auch immer. Ich würde sagen, wir packen euch das alles in die Shownotes.
Genau, ansonsten für den Instagram-Account kann man jetzt schon sagen, ganz einfach ssmp.podcast. So findet ihr uns auf Instagram und könnt ja einfach mal ein paar gerne Nachrichten da lassen, Kommentare oder. Und wir kümmern uns darum, dass da so ein bisschen was läuft.
Jo. Genau. Also da sind wir auf jeden Fall auf allen gängigen Kanälen eigentlich erreichbar.
Stimmt, Mailadresse haben wir auch, aber die kannst du auch unterhalten.
Genau, jo. Die ist auch in die Shownotes. Auch meinen YouTube-Kanal packe ich euch nochmal rein.
Alles. Ich wollte gerade sagen, unten gibt's Werbung ohne Ende. Nur für euch.
Genau.
Ja, wir haben uns ein bisschen überlegt, das ganze Format mal so ein bisschen zu überarbeiten, weil wir schon ein bisschen Feedback bekommen hatten bezüglich der Länge des Podcasts und. Und da haben wir uns gedacht, okay, gut, dann schauen wir mal, dass wir doch durchaus vielleicht einen guten roten Faden hinbekommen währenddessen. Und da haben wir uns einfach mal überlegt, dass wir anfangen mit so ein bisschen Neuigkeiten und so einem kleinen Rückblick auf den anderen Podcast-Folgen oder zu den vorherigen, um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen und die Fragen, die wir drin gestellt haben, uns darüber nochmal zu informieren und dann halt hier die neuen Infos preiszugeben.
Genau.
Und damit würde ich, glaube ich, auch direkt einfach dann damit einsteigen
wollen. Das finde ich sehr geil, weil das ist echt viel passiert.
Es ist enorm, also hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist echt viel passiert.
Ja, ich finde das schön. Also es passiert viel, viel schöne Sachen.
Das Lustige dabei ist ja auch, man muss das ja mal in Relation setzen zu den wirklich Großen. So, wir freuen uns, wenn wir ein oder zwei Follower haben, wo was weiß ich, so JP Performance oder sowas sagt, Mann, in 2 Sekunden,
Kollege. Ja. genau. Nein, aber ich finde auch für uns, also irgendwie diese Offenheit jetzt auch gerade zu Themen, wo jetzt gleich kommen werden und so, was daraus entstanden ist.
Das ist super.
Wo ich schon mal echt an alle Beteiligten, geil, danke, dass ihr uns das ermöglicht und uns macht das Spaß und ich hoffe, es macht euch auch allen Spaß. Und
kann man ja immer sagen.
Deshalb schieß los.
Genau.
Was passiert?
Genau, also Rückblick, der erste Punkt, wo du dich unheimlich drüber freust, was ich super verstehen kann, ist der Punkt Yamaha Teneré.
Ja.
Dass du da nämlich jetzt tatsächlich einen Termin gefunden hast und einen netten Herren, der dir ermöglicht, auf der neuen zu fahren, in 3 Ausführungen. Dazu würde ich ganz gerne einmal kurz sagen, wie ich davon erfahren habe. Ich habe nur eine Sprachnachricht bekommen, wo Chris sich gefreut hat, wie ein kleines Kind. Nils, ich kann hier jetzt endlich anfangen, eine Teneré zu fahren. Und ich denke, okay, es ist alles gut. Aber ich habe mich tatsächlich sehr mit dir gefreut. Also es ist echt schön.
Genau, also nachdem ich dann aufgehört habe zu hyperventilieren, und das Ganze so verdaut habe, das ist ziemlich cool. Ich habe einfach geschaut, weil ich, also der Grund nochmal, warum ich diese Teneré so fasziniert, dass ich der Meinung bin, dass ich, glaube ich, also ich lehne mich jetzt echt aus dem Fenster, dass ich viele Leute, wo eine alte Afrika Twin fahren wie ich, gewünscht hätten, dass Honda das mit der neuen Afrika Twin gemacht hat, was Yamaha mit dieser Teneré gemacht hat.
Ja.
Ich glaube, ich, das trifft's, glaube ich, ganz gut.
Und, aber für die Leute, die damit nichts anfangen können, wo ist denn der Riesenunterschied bei der neuen Tenere zur Afrika Twin, zur neuen?
Zur neuen Afrika
Twin? Weil von außen gesehen, muss ich sagen, als Laie, ich bin ja im Vergleich zu dir einfach totaler Laie, ist das einfach nur wieder schön, die haben hier und da ein bisschen was überarbeitet. Klar, du hast schon mal gesagt, dass du ein paar Features drin hast und gerade auch preislich, dass ein enormer Unterschied ist. Aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, okay, gut, ein paar Features sind anders. Die Tenere ist halt mehr darauf ausgelegt, wirklich zu sagen, ich kann damit besser im Gelände mitfahren, die ist halt Straße und Gelände.
Hast du das nicht mal?
Nee, nicht. Also das hätte ich jetzt nämlich tatsächlich gedacht. Und die Twin sah mir eigentlich auch ganz gut aus, weil ich hatte ein paar Videos von bekannten Dreifahrern gesehen, unter anderem Takahisa Fujinami. Das ist der ist auch so ein geiler Typ, der ist 39 Jahre und fährt jetzt seit über 20 Jahren die Trail-Weltmeisterschaft und ist immer noch topfit.
Also, immer mal ganz kurz, also das erste ist eben, dass die neue Afrika Twin ist eine 1000er mittlerweile.
Stimmt, du hast eine 57er und die hat jetzt 1000 Kubik?
Genau, ja.
Ja, okay.
Dann ist das Leergewicht entscheidend und zwar ist die neue Afrika Twin, ich habe mir das gerade hier aufgerufen, wiegt 228 Kilo vollgetankt.
Die 228?
Ja.
Deine wiegt 200, na okay, 205 Leergewicht bei dir. Das ist dann 220,
ja,
das ist
aber okay. Ja. Dann ungefähr meine, und die Yamaha hat eine Angabe von 204 Kilo fahrfertig. Ich weiß jetzt nicht, ob fahrfertig vollgetankt bedeutet, aber müsste eigentlich.
Ja, oder zumindest halt mit allen anderen liquiden Mitteln, die man halt benötigt.
Ja, also sie ist halt echt leicht. Sie hat ein bisschen weniger PS als die Afrika Twin. Aber was halt so ein Ding ist, die neue Afrika Twin ist halt, das ist nicht negativ gemeint und es gibt auch echt Vorteile dafür und ich kann auch verstehen, warum man es fahren möchte. Aber die neue Afrika Twin ist halt so ein Hightech-Bomber. Die ganz aktuelle hat zum Beispiel einfach nur noch ein fettes LCD-Display, wie so ein, das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, Tablet. Also hochauflösendes Display an allem drum und dran und das ist halt so eher um, keine Ahnung, gegen GS, Multistrada und so weiter und so fort, also in diesem High-Class-Reisemarkt. Und dann ich hab gerade auch nochmal geguckt, hier nebenher auf dem Handy, weil ich das auch nicht so auswendig wusste, die geht halt irgendwie los bei 15.000 Euro.
Wow, und dann in Grundausstattung.
Die Afrikanin, ja, das ist die Grundausstattung, also das ist nicht die Adventure oder so. Und hier steht drin die Adventure Sports mit DCT-Getriebe, also mit diesem Automatik- oder Doppelgetriebe. Die kostet...
Dann ist das halbautomatisch, das heißt, du kannst einfach nur hochschalten, ohne dass du Kupplung ziehen musst, oder was?
Nee, du kannst am Lenker über so schalten.
Ach, so, erzähl keinen.
Ja, also
das ist aber geil.
Wie ein DSG-Getriebe.
Ich wollte gerade sagen. Okay.
Also ich glaube schon, dass es irgendwie cool ist. Ganz alle Leute sagen auch, es ist total geil zu fahren. Als Oldschool-Mensch kann es mir noch nicht so richtig. Ich glaube, man muss es fahren irgendwie
und
sich sein Bild machen.
Ja.
Auf jeden Fall kostet das Modell dann schon 16.290 Euro.
Ey, da kriegst du nur 7 für.
Das ist halt schon teuer. Aber ich meine, klar, Mopeds sind generell. Ich glaube, die neue 1000er Fireblade kostet irgendwie um die 20.000 Euro
oder so. Das sind aber auch halt Reiseenduros und gerade Straßen.
Nee, das war die Rennmaschine.
Ja, da würde ich jetzt, also die sind ja allgemein halt teurer. Ne? Genau. Ist ja auch verständlich, weil da ist einfach mehr Schnickschnack dran. Weil
aber,
wenn du das jetzt mal vergleichst mit einem Motocross oder Enduro, das ist, wenn du eine neue KTM hättest, jetzt als Super Enduro, und die würden sagen, wir wollen ganz gerne 20.000 Euro haben, dann würdest du da stehen, würdest sagen,
genau.
Ich nehme die von vor 5 Jahren für 2,5.
Ja, genau. Ja, und das ist halt der große Unterschied, dass die Yamaha, ich habe nochmal nachgeguckt, die kostet Listenpreis UVP in der Basis 9.599 Euro.
Das ist halt
echt geil.
Ja.
Ich meine, dafür kriegst du nicht mal eine 450er EXC neu mehr.
Nee.
Und jeder, wo das Ding halt gefahren ist, sagt, das ist halt richtig viel Motorrad und das ist halt auch so ein Ding, die Yamaha ist sehr simpel.
Ja.
Die hat, das habe ich schon gesagt, ein abschaltbares ABS fertig. Die hatten ein einfaches so ein, das sagen viele schon wieder, das ist Retro, weil das, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dieses, weißt du, so grau-schwarze Digital-Display fertig, nicht mit Farben und so.
Mhm.
Aber es ist halt das, wofür diese alte Afrika drin steht. Simple, bewährte, robuste Technik, die du im Normalfall einfach nicht kaputt kriegst.
Genau, das ist das Spielchen hier dabei und dieses Robuste, das brauchst du ja.
Und dann halt Light, und ich habe mal in Foren gelesen, dass ganz viele haben gesagt, sie hätten sich eine neue Afrika Twin gewünscht. Also war so ein Wunschkonzert, so um die, keine Ahnung, 80 PS vielleicht, unter 200 Kilo Gewicht, schön leicht, gute Geländegängigkeit ja. und so weiter und so fort. Und das ist die neue Twin halt irgendwie, ich weiß, die neue Twin geht geil im Gelände. Also ganz viele auch wo sagen, die kann richtig viel, das will ich gar nicht schmälern, aber es ist halt schon auch so, wenn ich jetzt schon mir überlege, wenn ich ein 16.000 Euro Bike hätte, da hätte ich echt Schiss ins Gelände zu fahren damit. Und ich möchte auch nicht wissen, was Verkleidungsteile kosten, wenn du da irgendwas schreddest.
Ja, das ist enorm.
Und das finde ich halt irgendwie bei der Yamaha total sympathisch. Und deshalb, ich bin mega gespannt und finde das auch total geil, dass die einfach gesagt haben, ich habe die kacken Beißteile angeschrieben. Sag, pass mal auf, ich habe hier einen YouTube-Kanal mit 35 Abonnenten, also ganz, ganz großes Kino.
Ja.
Kann ich ein Video bei euch machen? Und ich würde gerne, und der hat dann gesagt, ja klar, cool, pass auf, komm vorbei. Wir haben hier drei Modelle, die normale, die nicht Adventure,
Explorer.
Explorer, genau, danke. Und die Rally. Und das finde ich halt cool. Und ich bin sehr, sehr gespannt und werde halt das Video auch so machen, ganz bewusst, dass ich in der alten Afrika-Twin dahin fahre und diese Motorräder vergleichen werde.
Ja.
Im Bewusstsein, logischerweise, ist das eine ein Motorrad aus 1995 und das andere 2020.
Klar.
Und dass sich da im Fahrwerk und im Motor und Welten getan haben. Aber da ich halt sage, wenn ich jetzt ein neues Motorrad kaufen würde, müsste, wie auch immer, und einen Ersatz für die Afrika finden, dann wäre die Yamaha das erste Motorrad, was ich mir angucken würde.
Wo ich auch echt mal gespannt bin, also da werden wir wahrscheinlich dann auch irgendwann in den nächsten Folgen, wenn du das Thema durch hast, die Probefahrt, dann wird das, glaube ich, auch nochmal echt interessant, dass du darüber erzählst. Weil,
ich bin total gespannt.
Also du bist ja super drin, bei mir ist das ja gut, halt 3 Background, und leider Gottes habe ich noch keinen Motorradführerschein, ansonsten wäre ich da auch wahrscheinlich so gehypt. Aber da bin ich wirklich mal gespannt, wie das bei dir aussieht und was du hinterher da für Schlüsse für dich auch draus ziehst.
Ja.
Das bringt mich tatsächlich nochmal zu 2 anderen Punkten. Und zwar der erste Punkt, wo wir in der ersten Podcast-Folge drüber gesprochen hatten, der Unterschied zwischen der Beta RR 25, das glaube ich, die du damals hast, aus 2009, und deiner Afrika Twin im Bereich Newtonmeteranzahl.
Stimmt.
Weil du nämlich gesagt hattest, dass die Beta vom Gefühl her mehr zieht und dich umbringen will, so unter dem Motto, aber die Afrika Twin ja ein bisschen locker ist. Ist klar, ist Reiseenduro, ist mehr für Straße und das andere ist mehr für Offroad. Und da hattest du mir nämlich einmal die Daten nämlich auch übergeschickt, und zwar die Twin aus 95 war das Jahr, hat eine Newtonmeteranzahl von 66,7 Newtonmeter bei 205 Kilo Leergewicht, und die Beta hatte 53 Newtonmeter bei 114 oder circa 114 Kilo, aber da hast du nicht zugeschrieben, ob Leergewicht oder nicht, aber ich gehe mal von Leergewicht aus. Ist schon mal, also 66,7 Newtonmeter zu 53 ist schon eigentlich ein enormer Unterschied, aber die Kilozahl macht halt echt viel aus, weil es sind fast 100 Kilo Unterschied, und man hat bei der Twin 0,325 Newtonmeter pro Kilogramm und bei der Beta 0,465 Newtonmeter pro Kilogramm.
Und allein was mache ich dann nochmal, wenn du jetzt sagst, du machst die Twin, weil es ist Leergewicht, also da musst du überlegen, ich müsste jetzt echt lügen, aber ich glaube, es sind 3,5 Liter Öl allein in dem Motor drin oder so, oder 3,2. Steinigt mich nicht, wenn das nicht, also allein das ist schon. Dann hast du noch das Kühlwasser drin, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber 1,5 Liter oder so werden das bestimmt auch sein.
Ja.
Dann, also hast du es nochmal dann, und dann wenn der Tank komplett voll ist, dann sind das 26 Liter Sprit noch.
Ja, es ist krass. Das ist dann noch ein Gewicht.
Das halt schon. Und bei der Beta kommen irgendwie 8 Liter Sprit rein, wenn du die mit dem Originaltank fährst.
Genau. Gut, und da darf man dann aber ja natürlich auch nicht ganz vergessen, ne? Die sind nochmal anders abgestimmt, haben vielleicht an uns schon unterschiedliche, Übersetzungen, Zündwinkel, Nockenwelle und was da noch alles mitzukommt. Das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenunterschied.
Aber alleine das schon nur auf Newtonmeter zurückbezogen,
das ist schon echt spannend. Interessant.
Ist halt auch so ein bisschen der Effekt, ne? Du nimmst einen 120 PS Motor und baust den in, keine Ahnung, einen Audi A6 ein, dann ist das eher so enttäuschend. Und wenn du den 120 PS Motor in
Fiat 500 oder sowas
oder einen Seat Arosa wie jetzt einbaust, dann denkst du dir, alter Schwede.
Ja, das ist auch immer ein ganz anderes Fahrgefühl.
Oder da gibt's doch diese geile Folge, wo James May von Top Gear den Polo GTI fährt.
Der hat den 3 Liter
30 Polo. PS oder so irgendwas. Lupo. Nee, oder was? Das Ganze?
Nee, der ist, ich weiß, dass es irgend so ein verrücktes Tuning-Auto gibt, oder,
sogar
von VW gemacht,
und das war damals ein 3 Liter Lupo, glaube ich.
Nee, nicht den, also das ist ein... Auf jeden Fall ein Mörder-Ding. Und genau, stimmt, im Polo GTI war das.
Nein. Und zwar ist das der Up GTI.
Der war das.
Den hat James May gefahren, das war mir ganz falsch. Und der hat 120 PS und das ist ja auch so ein...
Ja,
so ein,
aber das ist halt ein enormer Unterschied.
Und das macht total Spaß da drin, 120 PS.
Ist halt wie ein Go-Kart.
Und so ist das auch, ja.
Ja, das ist schon echt enorm.
Aber da haben wir das auch abgearbeitet.
Genau.
Den Newtonmeter.
Und das bringt mich aber tatsächlich zu einer nächsten Sache. Und zwar Yamaha und Honda, also die Tenere zur Africa Twin, ist ja schon ein Unterschied. Was mich gerade zu dem Punkt gebracht hat, wie ist der Wiederverkaufswert? Und zwar unter folgendem Hintergrund. Ich kenne es bei mir
auch. Von was denn?
Von den Marken her. Was ist so, was ist so dein Gefühl? Weil der Hintergrund ist, ich hatte am Sonntag gab es wieder Wintertraining. Da waren wir in der Nähe von Schwemmlitz auf dem Gelände vom MC Ebsdorf. Wunderbares Gelände auf DM-Niveau. Das ist schon echt klasse. Und da habe ich halt ein paar bekannte Gesichter wieder, unter anderem meinen ehemaligen Mentor, nenne ich ihn jetzt mal, wieder getroffen. Und der ist eine Zeit lang TRS gefahren. Mhm. Und TRS ist eine relativ neue Marke aus Spanien, die halt den Markt relativ gut überschwemmt mit Sponsoring und Co. Also total viele Leute aus Deutschland fahren TRS zum Beispiel. Und das fand ich ganz interessant, weil mir das schon immer wieder aufgefallen ist. Du hast, also ich kenne es halt bei Beta, weil ich die selber eine ganze Zeit lang gefahren bin. Beta ist eigentlich von der Neuanschaffung relativ günstig. Also die 125er 2019 hat, glaube ich, damals einen Neupreis von 6,5 oder 6,3 gehabt. Also das ist okay, das ist halt nicht viel. Die hat aber einen Wiederverkaufswert von 3, wenn du Glück hast, 3,2, so unter dem Motto, und viele Leute wollen da noch handeln. So, wo du jetzt aber dann die TRS hast, die kaufst du neu für, ich glaube, 7, knapp 7 oder sogar einen Ticken über 7 und die hat einen Wiederverkaufswert von 2000.
Okay,
nach einem Jahr.
Das ist hart.
Hat natürlich den Hintergrund aus dem Enduro-Bereich, die Leute, die aus dem Enduro-Bereich kommen, die sagen, ey, ich sehe Graham Jarvis und Co., die haben alle 3-Background, ich muss jetzt 3 fahren. Mhm. Das heißt, sie gehen natürlich nach den Marken, die sie kennen. Das sind einfach in dem Sinne dann Gas und Beta. Klar kommt man dann irgendwann, wenn man sich einliest, auf den Trip Montesa, Honda Montesa, weil läuft halt einfach gut, das ist eigentlich super entspannt. Aber das hat halt wirklich zur Folge, dass solche Marken wie TRS, Vertigo, Ossa hat damals zum Beispiel auch ein neues Moped rausgekommen. Die sind danach pleite gegangen, weil sie es nicht geschafft haben. Upsi. Sherco. Naja, obwohl Sherco geht auch schon wieder. Aber sowas wie dann auch noch Scorpa. Und ich glaube, das war es. Das ist gerade so grob, was mir einfällt. Das sind halt alles so Marken, die kennst du einfach nicht, weil die nur in der Dreisparte unterwegs sind. Und wenn die im Enduro-Bereich unterwegs sind, das ist wirklich nur Nische. Und das ist echt problematisch für den Markt, weil die Dinger nicht abverkauft bekommen. So, und mein ehemaligen Mentor, den ich am Sonntag getroffen habe, mit dem hatte ich drüber gesprochen, der ist zuerst TRS gefahren, war danach ein bisschen unglücklich, weil du hast ja einfach das Problem bei Zweitaktmotoren und gerade wenn du in einer gewissen Leistungsklasse fährst, Dinger machen einfach machen. Mhm. Und spinnen rum und haben hier Probleme und da Probleme, Veränderung des Kupplungspunktes, weil im heißen Betrieb die dann nochmal anders fahren, dann über den Wettkampf hinweg verändert sich der Druckpunkt wieder und tralala. Und der ist jetzt wieder von TRS zurück auf Montesa umgestiegen und ich habe mit ihm darüber gesprochen und meinte, pass auf, du hast die TRS bestimmt noch rumstehen, oder? Also ja, er will das Ding nicht los. Das ist ein 2019er Modell. Er hat es für 3,5 drinstehen, das ist eine 300er. Mhm. Das Ding fährt an und für sich top. Also es ist okay, bei dem weiß man auch, okay, da ist halt alles gemacht, was irgendwie mal kaputt gehen konnte oder kann.
Ist jetzt eine Zweitakter dann die.
Genau, also als Viertakter gibt es, die Beta hat eine Zweitaktversion, die ist aber echt zum Kotzen, weil das ist, wenn man die antreten möchte, musst du den Hahn voll aufreißen, damit die überhaupt angeht. Dann hat die ein ganz anderes Ansprechverhalten, weil du nur mit gefühlt Hahn auffahren kannst, weil die sehr weich kommt. Mhm. Und dann hast du halt die Montesa als Viertakter. Und bei der Montesa, weißt du selber, bist du auf meiner auch gefahren in dem Video, dann machst du nur ein bisschen Millimeter mehr auf und sofort kommt alles hoch und die ist halt da. Das hast du bei der Beta nicht. Und die Zweitakter hat halt immer noch rumstehen. So, und die wird da wahrscheinlich letztendlich für 2,25 oder sowas erst los, weil vorher kauft die keiner, weil keiner das will. Und das ist halt ein enormer Unterschied. Weil wenn ich jetzt meine Montesa von 2017 ist die, glaube ich, reinstellen würde, würde ich immer noch 4 bekommen, wenn ich die aufpoliere. Mhm. Das ist halt krass, was das für ein Wertverlust
ist. Das ist echt krass.
Und das würde mich halt mal interessieren, wie das deines Wissens nach oder deines Gefühls nach in der Enduro oder auch gerade bei Reise-Enduros ist.
Boah, das ist alte Schäde. Das ist eine sehr, sehr krasse, schwierige Frage.
Ja.
Aber im Prinzip ist es sehr ähnlich, weil es kommt unfassbar auf das Modell an. Also und auf die Marke, aber schon, ich glaube, fast mehr auf das Modell.
Ja. Ja gut, okay, beim 3 hast du halt meistens nur ein Modell in verschiedenen Leistungsklassen.
Genau. Aber so zum Beispiel, also was zum ich überlege, wie ich da jetzt anfange. Okay, pass auf. Fangen wir mal bei früher quasi an. Mhm. Und zwar nehmen wir von Yamaha die alte Super Tenere und die Honda Africa für mögliches Fahren. Das sind zwei sehr, sehr ähnliche Motorräder, beide 750 Kubik, beide in der gleichen Zeit entschieden, beide einen Dakar-Background von der Entwicklung. Und Honda war damals schon das teurere Motorrad und ist es bis heute, dass beide Motorräder haben ihre Fans, aber die Fanbase und der Kultfaktor um die Africa Twin ist um ein zigfaches höher als um die Yamaha Tenere.
Ja.
Die Honda hatte auch, also ist technisch schon auch das ausgereiftere Motorrad oder ja, besser klingt immer so böse, ich will das nicht sagen. Ich sage immer, das, was du Spaß machst, mit dem du Bock hast, aber es fängt halt schon mal an. Die Bremsen von der Honda sind eben besser, das Fahrwerk ist besser, solche Geschichten.
Ja.
Das sieht man halt auch im Aftermarket-Bereich, dass du bis heute für die Africa Twin viel bekommst und entsprechend sind halt auch bis heute die Gebrauchpreise für eine gute Africa Twin echt hoch.
Ja.
Also das kann locker in 4.500 Euro. Also wenn die gut dasteht und wenig Kilometer hat und so, dann ist das heute normal. Immer noch für ein Motorrad von 1995.
Das ist aber echt krass.
Während du halt eine, ich weiß, ich habe schon lange nicht mehr geguckt, aber während du halt so eine 57er Tenere, die kriegst du halt teilweise um die, was weiß ich, 200 vielleicht oder so irgendwie.
Das ist ja vielleicht enorm.
Ich müsste jetzt echt gucken, aber so meine Einschätzung so, aber deutlich günstiger eben.
Also, weil das finde ich tatsächlich interessant. Ich habe noch den Vergleich von damals aus dem Motocross-Bereich. Und da war es zum Beispiel so, ich bin zuerst Yamaha gefahren und danach Kawasaki. Und bei Yamaha hatte ich zum Beispiel echt riesige Probleme. Das war eine 85 Kubik aus Anfang der 2000er, 2013, 2004, irgendwie sowas. Und das war halt krass. Auf einmal hatte ich da einen Kolbenschaden und es hat 3 Monate gedauert, bis ein neuer Kolben ankam. 3 Monate. Und Quatsch. Nein, vergiss es. Das waren noch nicht mal 3. Das waren 6. Weißt du auch warum? Das Ding stand beim Händler wieder zurück. Zur Reparatur. Mhm. Der musste drüben in China anfragen. Die hatten das Japan. Dann irgendwann, Japan, danke, im asiatischen Raum.
Ja.
mussten das Teil dann erst produzieren wieder, damit das überhaupt da war, weil das wohl weg war auf einmal.
Scheiße.
Mussten es nachproduzieren. Nach der Nachproduktion musste es rüberverschifft werden, musste dann durch den Zoll alles weiter.
Wobei das für Japaner eigentlich komplett untypisch sind. Da sagt man zumindest, dass die Ersatzteile gut sind.
Okay, ich meine, das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her, aber es ist trotzdem krass. Und was halt mit dazu kommt, ne? Wir haben innerhalb dieser 6 Monate, haben wir dann eine Kawasaki bekommen.
Mhm.
Weil mein Vater wahrscheinlich nicht mehr mit anhören konnte, dass ich es so gewollt habe.
Ja.
Und da hatten wir dann eine 85er Kawasaki, an der war nichts.
Ja.
Ausgepackt, angetreten, losgefahren. Thema durch. Ja. Du bist mit der nochmal zum Service gegangen, weil du mal einen Ölwechsel brauchst oder mal Bremsbeläge gemacht werden musst. Ansonsten lief das Ding einfach.
Ansonsten.
Das ist krass.
Ja,
den Unterschied von der Qualität finde ich halt enorm. Weil heutzutage ist es für meinen Geschmack, also Japaner machen halt gute Motoren. Siehe Honda, siehe Yamaha. So. Aber ich finde es trotzdem enorm, dass die damals, also ich meine, Honda und Yamaha kommen beide aus derselben Gegend, so ein Pi mal Daumen, dass das so ein Wertunterschied ist und dass es immer noch so krass ist.
Also das ist halt heute bei diesen alten Modellen. Und jetzt, wenn wir jetzt mal so diesen Schwenk machen, ich muss zugeben, diesen Markt von den neuen Enduros, den habe ich jetzt auch nicht so hundertprozentig im Blick vielleicht. Aber was halt einfach immer geht, was du immer gut verkaufen kannst, die sehr, sehr wertstabil sind, ist klar die GS.
Klar, BMW, ne?
Also die Boxermotoren.
Ja.
Da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon so richtige Liebhaber, wo sagen, der Luftgekühlte und so weiter und so fort.
Ja.
Aber da kenne ich mich null in dem Markt aus, muss ich zugeben. Aber ich weiß, BMW-Motorräder kannst du immer gut verkaufen, die sind wertstabil, da machst du nichts falsch. Die alten Multistradas bekommst du auch relativ günstig, also ganz alte Multistradas, aber ansonsten, ich glaube, Ducati ist mittlerweile auch, weil es eben Ducati ist, relativ wertstabil. Was auch krass ist, KTM ist sehr, sehr wertstabil. Ich wollte ja eigentlich immer
KTM
mal die... unfassbar, ich wollte immer diese 990 Adventure R mal eine Zeit lang haben. Diesen echt alte Mopeds um die 2000er mit 80.000, 90.000 Kilometer bist du immer noch bei 6, 7, 8 oder so irgendwas. Die sind genauso auch im Enduro-Bereich, wenn du halt anguckst, keine Ahnung, mit 450er oder 430er Beta und kriegst du teilweise Modelle von 2018 für, keine Ahnung, 4.000,
5.000. Ja.
Und dafür kriegst du dann halt eine KTM 450 von 2010 oder so. Das ist schon, also da gibt's schon riesige Unterschiede.
Aber wahrscheinlich auch, das bin ich gerade auf dem Punkt. Ich glaube, KTM hat eine bessere Ersatzteilversorgung als Beta. Bei Beta Italien.
Ja,
aber einige Beta-Händler jetzt momentan heutzutage.
Also ich glaube, mittlerweile ist Beta eigentlich ganz okay, auch
was ja, das halt aber, angeht, was ich aber so guck mal, KTM, jetzt alleine mal, wenn ich an Umkreis Hannover denke, mir fallen jetzt schon zwei KTM-Händler ein.
Ja, ich meine, KTM ist
halt mehr so, vertreten ja, vom Händlerstandort.
Aber, also, gerade wegen Reiseenduro, also der Markt ist dadurch, dass das Reiseenduro-Thema allgemein so einen Hype gerade hat. Ja. Also, es ist ja, Zulassungszahlen, stimmt, das wollte ich wegen der Teneré noch sagen.
Den genau, Zulassungszahlen.
Ja, ja, ja. Und zwar, die 700er Teneré hat es geschafft, und das ist echt eine Leistung, auf Platz 2 der häufigsten Neuzulassungen direkt hinter der BMW GS zu kommen in Deutschland.
Das ist nicht krass.
Das ist hart.
Das ist wirklich hart.
Das finde ich schon, und das ist halt eine Aussage, weil, ja, aber ich glaube auch, dass diese neue Teneré, dass das ein sehr, sehr, sehr wertstabiles Motorrad werden wird.
Ja, wenn du sagst, dass die auch so gut ist, also ich bin mal gespannt, was du über den
Fahrrad sagst. Aber ich glaube, sie wird sehr, sehr wertstabil sein, definitiv. Wie das jetzt eben bei den Honda-Motorrädern, bei den neuen Afrika finde ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so sagen. Ich glaube aber auch relativ wertstabil. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch so, und wenn es in diesen Luxusmarkt geht, habe ich halt oft den Eindruck, die bringen halt laufen was Neues raus. Dann haben die eben noch einen Elektroknopf mehr dran, weißt du, und dann wollen die Leute das eben haben und verkaufen das Ganze.
Und das ist aber wieder dieser Punkt Apple-User-mäßig, ne?
Ja,
so, genau. Wenn du von
auf der anderen Seite, alte iPhones sind auch noch echt toll.
Ja, klar, aber das ist ja wirklich so dieses, wenn du von 2020 auf das Modell 2021 aufsteigst, jetzt beim Handy oder beim Motorrad, hast du kaum Unterschiede, meistens. Wenn du jetzt aber von einem Moped von vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren alleine schon auf ein jetzt aktuelles Modell umsteigst, ist es auf einmal ein riesiger Unterschied.
Genau, ja.
Und das finde ich schon krass.
Ja.
Das hätte ich halt auch nicht gedacht. Das ist, ich glaube aber ähnlich wird es da auch sein. Du hast aber gerade in diesem Motorradbereich und gerade im Luxusbereich, wissen, das ist einfach so, die Leute, die das fahren, haben die Kohle. Und sind dann ja auch bereit, das auszugeben.
Was ja vollkommen okay ist, ne?
Also,
nur ja, so überlegt. Ich habe gerade hier, um das einzuwerfen, einfach mal geguckt. Eine 16er Honda CRF, 998 Kubik, also noch mit einem 1000er Motor, nicht mit einem 1100er Motor, wie es jetzt ist, mit 16.440 Kilometern, 2016er Baujahr, kriegt es jetzt bei eBay Kleinanzeigen das erste, was ich finde, 9.680 Euro.
Das ist okay.
Ja, vor allem die hat, ich weiß gar nicht, was die Neupreis war, die war, glaube ich, um die 13, 14 oder so.
Das ist ja echt enorm wertstabil.
Also, dass dieser ganze Reiseenduro-Markt ist gerade richtig, richtig wertstabil. Und deshalb ist ja auch, ich habe gestern Abend den Bergcast gehört, also auch ein sehr guter, geiler Motorrad-Podcast. Shoutout an die Jungs. Die sitzen in Bremen, witzigerweise, also gar nicht so weit weg von hier.
Ja, das ist schon sehr lustig.
Ja. Und die haben über die EICMA gesprochen und auf der EICMA waren, Husqvarna hat eine Konzeptstudie zu einem neuen Reise-Enduro-Ding, BMW natürlich schon immer und so weiter. Also es kommt gerade ganz, ganz, ganz viel in dem Sektor und das ist natürlich halt auch für den Gebrauchtmarkt aus dem Ganzen. Auch die alten Afrika-Fans sind im Preis wieder gestiegen. Also,
da hatten wir, glaube ich, im ersten Podcast schon drüber geredet, weil die jetzt wieder so einen Hype kriegen.
Genau, ja, und die sind auch gestiegen wieder.
Das ist krass. Was mich gerade wegen Thema Design und Konzeptstudie dazu bringt, Es gibt in Süddeutschland, irgendwo bei Bayern, gibt es so einen Produktdesigner, der just for fun halt über Instagram und seine sozialen Medien ab und zu einfach solche Dinge raushaut. Und da hat er lustigerweise von KTM einen Trailer designt und den rausgebracht.
Der sah
sogar noch nicht mal so schlecht aus, aber ich fand das dann lustig, weil ich glaube, ein Jahr später ist es ja jetzt so, dass KTM Gas aufgekauft hat. Und Gas ist halt...
Trailer.
Genau. So, Trailer und Enduro. Und das finde ich halt so witzig, einfach nur diesen wie dieser Sprung dann auf einmal kam, ne? Das ist so genial. Das finde ich richtig lustig.
Ich glaube, haben wir noch Themen, weil wir labern jetzt schon eine halbe Stunde über den alten Podcast.
Echt jetzt? Also wir haben tatsächlich noch ein Thema.
Ein Thema.
Und
wir
zwar
haben ja noch neue Sachen, was wir vorstellen wollen.
Ja. Und zwar Electric Ride Park.
Stimmt.
Genau. Was ist das überhaupt? Und wie sind wir drauf gekommen?
Ich spiele den.
Soll ihr den Ball zu?
Den Ball gefangen. Ja, auch ein sehr geiles Thema, was mich sehr, sehr, sehr freut. Wir hatten ja über die ganze Elektromotorrad-Sache gequatscht. Mhm. Haben auch gesagt, dass es da irgendwie so einen Park gibt. Haben dann danach nochmal recherchiert und auch zu dem Kontakt aufgenommen. Und Status ist jetzt, das Ganze funktioniert so. Es gibt einen Park, wir packen euch das auch in die Shownotes, den Link dazu. Ihr könnt da hingehen und ihr könnt mit Elektro-Enduros fahren. Das Ganze ist so, dass man kann da so Touren machen, aber du kannst auch sagen, du kriegst eine Einweisung, das ist dann diese Tour. für eine halbe Stunde oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann kannst du eben dann selbstständig auf diesem Park fahren. Also es ist keine komplett geführte Tour.
Wo ich da tatsächlich, um da kurz zwischenzuhaken, also in den Show-Video, was wir halt rausgehauen haben auf YouTube, sieht man, dass die eine KTM Freeride haben.
Freeride E.
Und die haben den Atlas Motors. Das ist das, mit dem Linton Poskitt das Erzberg Rodeo gefahren ist.
Ah, sehr geil.
Genau. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob die beides im Leihangebot haben oder nur die, die Freeride E. Weil mich würde tatsächlich der Unterschied zwischen den beiden interessieren. Falls das nicht gibt, interessiert mich die KTM sowieso mehr, weil die ja leichter und ein bisschen agiler sein
soll. Definitiv. Zu Freeride E muss ich auch gleich noch was sagen.
Mhm. Oh, wir labern schon
wieder. Egal. Ja, genau. Auf jeden Fall hat sich das jetzt ergeben, dass wir das Thema so spannend fanden. Und da ich ja so 2, 3 Ideen für meinen YouTube-Kanal auch im Kopf habe, haben wir die Jungs einfach angeschrieben, ob wir vorbeikommen können und ein Video machen. Und die waren da auch total offen und haben gesagt, klar. Und wir werden jetzt dann demnächst einen Termin vereinbaren.
Ja, ich freue mich.
Wir werden den Electric Ride Park zusammen besuchen, können mal mit denen auch quatschen. Wie hat sich das zum Beispiel, weil es ist ja, wir hatten ja auch mit Strecken und so, wie hat sich das ausgewirkt, dass sie ein Elektrokonzept machen, Wartung und so weiter und so fort. Und wir werden Elektro-Enduro fahren gehen.
Ich freue mich da so.
Ja,
ich freue mich echt wie so ein kleines Schnitzel darüber.
Das wird schon sehr geil.
Das wird richtig
geil. Wir kriegen ein Interview mit denen und können da, also auch wenn ihr Fragen habt zu dem Thema Elektro-Enduro,
gerne per Mail oder dann, soziale Medien.
Immer her damit, wir gehen wirklich an die Quelle. Die machen das jetzt auch schon ein paar Jahre und
ich bin richtig gespannt, was das auch so die Geschichte dahinter ist.
Genau, ja. Vor allem von der Freeride E gibt es ja jetzt auch schon, das ist glaube ich auch schon das zweite oder dritte Modell.
Nee, sogar noch mehr, glaube ich. Ich glaube, die sind 2014 oder 2013 eingeführt worden.
Genau.
Mit den ersten Modellen.
Und seit 3, 4 Jahren machen die auch diesen Park irgendwie.
Ja,
also die können uns diese komplette Entwicklung auch. Ich bin echt gespannt.
Ich auch. Und wo ich wirklich richtig drauf gespannt bin, wie ist das Fahrverhalten?
Mega.
Wie fährt das Ding? Wie verhält sich das vor allem in der Luft? Also da bin ich super gespannt drauf, ob du da eine andere Gewichtsverteilung hast wie beim normalen Verbrenner.
Ja.
Und auch gerade so das Thema Kurvenfahrt wirst du, glaube ich, schon merken, je nach Ansprechbarkeiten. Aber gerade in der Luft
bin ich halt hauptsächlich bisher irgendwelche Vergasermoppets mit einem Seilzug am Gasgriff gefahren. Und das wird, ich bin echt ultra gespannt.
Ich bin richtig gespannt. Ich habe ja den Vergleich zur Einspritzer bei Honda. Das ist ein Einspritzmotor bei meiner Freiler. Und das Ding kommt ja nochmal anders als Vergaser. Der kommt ja meistens dann nochmal schneller.
Ja, genau, kommt schneller.
Und da bin ich richtig gespannt, was das für ein Unterschied ist.
Und ich bin halt gespannt, wie sehr mir das Grab fehlt. Ich bin echt,
aber ich weiß,
das ist ein emotionaler Faktor für mich und ich bin gespannt darauf.
Aber ich glaube, das ist so, das ist wie als wenn du deinem kleinen Neffen ein neues ferngesteuertes Auto schenkst. Es macht Spaß als Spielzeug, aber für längere Reisen ist es scheiße.
Die bauen in ferngesteuerte Autos mittlerweile Soundgeneratoren ein, dass es sich wie ein Motor anhält. Ne?
Ich könnte mir einfach so gut vorstellen, dass du so diesen Electric Ride Park fährst mit so einem scheiß Sound Motor oder sowas.
Und dann ich werde einen Bluetooth-Lautsprecher mitnehmen und die Abgekopplung davor aufnehmen. Nein, Gott, ich bin halt einfach gespannt, ob ich es einfach vergesse, weil es so viel Spaß macht.
Ja, genau das ist
oder es. Oder ob ich einfach sage, fehlt mir nicht, ich weiß es nicht.
Allein schon, also was mich so super glücklich macht, ist allein schon diese Möglichkeit sagen zu können, ey, pass auf, scheißegal, ich gehe in meinen Garten und fahre mit dem Ding, ohne dass mein Nachbar sich großartig darüber beschweren kann, außer dass er
genau, das hört sich an wie ein Rasenmäher oder so.
Genau,
oder so.
Und das ist ja okay.
Ja.
Und da bin ich bin echt gespannt, was das für neue Welten öffnet.
Zum Thema Electric Ride Park noch ganz kurz abschließend zu sagen, wenn ihr selber schon im Besitz von einem Elektromotorrad, einem geländegängigen Elektromotorrad seid, dann könnt ihr auch mit eurem eigenen Motorrad in den Electric Ride Park gehen. Ihr müsst dann auch diese Einweisungstour mitmachen, einfach, ich denke mal, da wird es um Verhaltensregeln und wo fahren, wie fahren und was auch immer gehen und könnt dann danach einfach mit eurem Motorrad da selber frei fahren
in den Park. Das kostet, glaube ich, auch gar nicht viel. Ich meine, das waren irgendwas mit 20 Euro für entweder den ganzen Tag oder für ein paar Stunden.
Und wenn du alles selber hast, ist das ein Witz. Ja, ich glaube, es gab einmal einen Tarif, wo du einfach nur hinfährst und deinen Akku verballerst.
Ja.
Und es gab dann noch einen Tarif, wo du unbegrenzt Strom zum
Aufladen sowas. Stimmt, da gab es nochmal Unterschiede.
Genau. Aber wie gesagt, das steht alles auch auf der Website. Aber ich fand das halt auch ziemlich cool, diese Möglichkeit dann, dass sie auch Leuten mit solchen Motorrädern die Option geben, da Gelände fahren zu können.
Ja, vor allem hast du, ich glaube, du hast echt ansonsten das Problem, wenn du mit einem Elektromoped auf eine normale Cross- oder Enduro-Strecke kommst, hast du einfach ein anderes Problem. Bei A, du wirst nicht gehört, wenn du einen überholen willst oder ähnliches. B, ist es einfach das Ding, du kannst ja nur 20 Minuten fahren und danach stehst du da. Also jetzt übertrieben gesagt, das würde mich aber
auch ein bisschen Ich bin so gespannt.
Ja, aber weißt du, das ist halt dann auch scheiße.
Ich habe schon überlegt, eine Powerbank mitzunehmen.
Nein, Spaß.
Oh, Chris. Aber ich bin wirklich mal
gespannt. Aber ein Stromaggregat, meinst du?
Tut's da schon.
Hey, du weißt.
Aber was mich tatsächlich interessieren würde, ist, wie lange fährst du damit? Weil ich stell's mir scheiße vor, wenn du auf ein normales öffentliches Gelände fährst, du hast da einfach keine Strominfrastruktur, dass du sagen kannst, ich stecke jetzt mein Moped hier an, genau, den Kaffee trinken und danach kann ich wieder eine Stunde.
Ja, vor allem mit einem Schnellladegerät wird's da halt auch eng, weil ich zumindest aus dem Elektroautobereich brauchst du ja von Schnelllader, brauchst du entsprechend irgendwie Starkstrom oder sowas.
Du brauchst A die Leitung, B brauchst du aber auch noch gleichzeitig die Sicherheitsvoraussetzung, weil du kannst nicht einfach sagen, ich habe jetzt einen Kasten hingestellt. Und da ist so ein komischer Stecker.
Das ist auch ein Thema, was wir dir unbedingt fragen müssen, weil ich weiß zum Beispiel, dass es gibt ja die Moto-i, also MotoGP mit Elektromotorrädern, und dass die haben einen Spezialtrupp von der Feuerwehr dabei, weil die jetzt schon ein, zwei Mal Probleme hatten, dass so ein Motorrad oder so ein Akku eben angefangen hat zu brennen.
Ja, und die brennen nicht gerade.
Und Lithium-Ionen und sowas zum Löschen ist eine heikle Kiste, und die werden dann in irgendwelche Spezialbehälter geschmissen.
Das
und
ist ein sehr guter Punkt.
Die Sicherheitsauflagen speziell dafür, das müssen wir mit dem unbedingt, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Aber ich glaube, du kannst die Dinge ja normal auch über Hausstrom laden.
Ja.
Und so wie das aussah auf den Videos, scheint es ja irgendwo
dann von deiner eigenen Kiste zu sein. Halt irgendwie,
ja gut, dann ist ja dein Stromverbrauch hoch, dann ist das so, aber du hast ja tendenziell hast du einfach einen sehr großen Zeitraum bis zum nächsten Kunden.
Aber der Vorteil von Lithium ist ja halt auch, dass du mit hohen Ladeströmen arbeiten kannst und wenn du einen gewissen Kunden. Also ich bin echt gespannt, was du dazu sagst zu dem Thema.
Wirklich, total.
An der Stelle möchte ich übrigens auch nochmal, und das würde ich, ich glaube, das würde ich jetzt ein bisschen überraschen. Und zwar, wie ihr so rausgehört habt, bin ich jetzt ja vielleicht nicht unbedingt der, wo schreit, juhu, Elektroantrieb ist das Allergeilste der Welt. Aber was mir echt auf den Keks geht, was mir richtig hart auf den Nerv geht bei dieser Diskussion, alle Leute, wo sagen, jetzt hat das Auto ist abgebrannt und das MotoGP-Bike ist abgebrannt und das ist alles so gefährlich und bla und so weiter und so fort.
Echt jetzt?
Ja, natürlich, auf Facebook ganz viel und dann wird immer die Dinger brennen und so. Und ich meine, gut, das ist jetzt keine neue Technologie, Elektroantrieb, 1856 oder so gab es alles schon mal. Aber in dieser Technologie mit Lithium-Ionen, auch in diesem Belastungsbereich und so, ist es halt schon neu. Und hätten wir aufgehört, irgendwie früher zu sagen, mit einem Ottomotor, was glaubt ihr, was da alles passiert ist? Wie viele Unfälle es da gab und so?
Ich wollte gerade sagen, guck an einer meiner Renngeschichte zurück. Ich hab jetzt gestern.
Ich meine, es ist ein Konzept, wo du ein hochentzündliches Gemisch zum Explodieren bringst, um damit Vortrieb zu erzeugen. Da sind tausend Sachen passiert.
Genau.
Und hätten wir dann da aufgehört, dann würden wir immer noch mit der Pferdekutsche fahren.
Ja, das ist tatsächlich, ich finde das ein guter Punkt.
Und deshalb hört auf damit. So eine Entwicklung.
Ja, das ist auch so ein bisschen wie die Diskussion zwischen PlayStation und Xbox Zockern. So, ist scheißegal, es gibt beides und entweder magst du das eine oder das andere, aber man sollte trotzdem das andere akzeptieren oder zumindest tolerieren und sagen, Alter, do your thing, wenn du es geil findest, ist geil, ey.
Nein, aber ich finde, man kann den Elektroantrieb und Akku mit Lithium-Ionen und Umwelt, du kannst das ja alles diskutieren. Ich diskutiere das auch gerne diskutiere das auch gerne kontrovers und sage eben, der eine hat die Vorteile, der andere die anderen Vorteile und weil du zahlst immer irgendeinen Preis und es ist nicht sicher, weil da halt jetzt ein paar Fahrzeuge abgebrannt sind. Das geht mir halt echt hart auf den Keks. Das ist kein gutes Argument.
Nein, null.
Weil das ist auch so ein bisschen was, das wird jetzt echt politisch.
Ja, mach.
Aber Leute, wir brauchen wieder so ein bisschen Pioniergeist und so ein bisschen uns was trauen. Und dazu gehört eben auch mal scheitern und dazu gehört, dass das was schief geht. Und das ärgert mich so richtig an, wo ich jetzt da auch recherchiert habe und so, habe ich das so oft gelesen, dass unsicher, weil es anfängt zu brennen. Ich meine, es gab eine Zeit lang mit Smartphones, die haben angefangen mit einem defekten im Akku zu brechen.
Samsung Note 2 war
das, glaube ich. Genau. Und da hat aber keiner gesagt, Smartphones, nein, weil das alle wollten. Weißt du, da kam nie die Diskussion, dass Handys jetzt auf einmal gefährlich sind. Aber weil Elektro so ein bisschen und emotionales Thema vielleicht, das stört mich halt, das ist keine gute Ebene, das zu diskutieren.
Aber das Problem hast du letztlich immer, weil die Leute mit gefährlichem Halbwissen fangen dann an, darüber zu diskutieren und Stellung zu beziehen.
Ja, aber das war mir jetzt wichtig, das nochmal zu sagen.
Finde ich gut.
Wieso machst du keinen guten Anfang?
Was, wie's doch?
Das ist mir gerade
das ist nicht das Thema.
Im Licht sieht das aus, als hättest du,
ich bin zart behaart.
Ich wollte gerade, er lenkt mich am Ja, okay. Entschuldige bitte, das ist mir gerade in den Kopf gekommen.
Wir können jetzt
Ja, nein, okay, aber das Ding mit dem E-Moped, das finde ich tatsächlich einen ziemlich guten Punkt, weil man hört oder jegliche Interviews von irgendwelchen Produktionen oder Rennsportleitern von irgendwelchen Firmen, die im Rennsport unterwegs sind oder im Rennsport, sagen immer wieder, wir brauchen den Rennsport, weil da wird Pioniersarbeit geleistet, da werden einfach neue Technologien ausgearbeitet und präsentiert. Was mich wirklich richtig doll interessieren würde, da hoffe ich, dass wir irgendwann mal vielleicht ein Interview bekommen oder uns irgendeinen hier zum Podcast mit einladen können, der mal so ein bisschen Insights geben kann. Wie ist das im Motorradbereich? Ist das Thema Dakar-Rallye auch so relevant im Motorradbereich wie im Autobereich? Also bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, Ken Block hat eine Etappe der Dakar dieses Jahr mit einem E-Auto bestritten. Ja. Außerhalb der Wertung zwar, aber unheimlich geil. Und er hätte sogar gut abgeschnitten, relativ gut. Wie ist das Thema bei den Motorrädern? Gibt es da wirklich große Unternehmen, die jetzt sagen, wie BMW, wie, ich glaube KTM ist da einfach das beste Beispiel, weil sie einfach groß sind und verschiedene Tochtermarken haben. Ist es dafür auch so wichtig zu sagen, pass auf, ey, wir müssen hier reinkommen, wir können hier jetzt endlich neue Technologien ausprobieren. Wie steht das Thema Forschung und Entwicklung bei denen im Fokus? Weil ich glaube, gerade beim Thema Motorrad hängt das immer so ein bisschen stiefmütterlich hinterher. Und das ist dann so ein bisschen, okay, gut, das und jenes Prinzip hat schon in der Automobilbranche funktioniert, beispielsweise E-Autos, obwohl ich glaube, da war so das E-Motorrad dann vorher serienreif, bevor das E-Auto rauskam. Mhm. Wahrscheinlich, weil es in der Umsetzung auch einfacher ist und du auf weniger achten musst und weniger Auflagen hast. Trotzdem würde mich das mal interessieren, wie viel bringt der Motorsport den einzelnen Marken?
Das finde ich super interessant. Also wenn da jemanden kennt, der mal Lust hat, mit uns zu quatschen.
Ansonsten müssen wir mal irgendwie anschreiben.
Ja, ansonsten müssen wir mal.
Ansonsten gibt es einen Kurzurlaub in Österreich.
Ja, Matikhofen, willkommen.
Ja.
Nee, aber auch gleich das Thema KTM Tri-9.
Ja, doch, tatsächlich finde ich das aber interessant, ob KTM jetzt sagt, pass auf, wir haben Gasgas eingekauft.
Wer weiß.
Das Ding läuft als Trainer. Oder ob KTM sagt, ey, wir trauen uns auch mal auf den Weg und sagen, wir sind dabei. Spannend. Also BMW hat ja zum Beispiel auch mal eine super Enduro rausgebracht. Und der ist, glaube ich, Chris Pfeiffer damals auch in Erzberg angetreten.
Ja.
Die sah sogar ziemlich geil aus, fand ich.
Die werden auch nach wie vor extrem gut gehandelt.
Ja, weil das war eine relativ kurze Serie auch.
Ja, eine kurze Serie, aber die hatten da ganz viel. Die hatten auch eine Supermoto, die hatten eine Enduro. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das war auch zu der, wo die HP2 groß war und so. Das war so diese, da haben die versucht, in diesen Offroad-Markt zu gehen. Das war, als sie nämlich Husqvarna aufgekauft hatten, glaube ich. Und in dem Zuge kam das und ich weiß noch, dass diese Motoren einen extrem guten Ruf haben und dass deshalb ganz, ganz viele diese Motorräder hypen, weil die halt auch sagen, da kannst du aus einem 450er eine Reiseenduro bauen, die hält. Was das ziemlich geil ist.
Das ist
und
geil.
Deshalb sind die auf dem Gebrauchtmarkt extrem selten, schweineteuer und bis heute extrem gesucht. Und am BMW waren die Absatzzahlen zum
Trinken. Ja, welch ein Wunder,
BMW. Für sie halt Nischenmarkt und die brauchen halt Masse.
Genau.
So, aber jetzt, ich glaube, sonst kommen wir gar nicht mehr zu unserem neuen Format.
Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt. Willst du mal das Thema Bowl erklären und vielleicht auch schon den ersten Ziegen?
Dann genau.
Ich nehme die Zeit und gehe kurz einen Raum nebenan, weil ich brauche nur 2 Minuten.
Okay.
Und die 2 Minuten schaffst du zu labern.
Die 2 Minuten, das ist logisch. Und zwar, wir haben das, was wir jetzt grandios nicht geschafft haben. Wir wollten den Podcast ja einfach so ein bisschen besser strukturieren und Themen aufbereiten für euch und vor allem wollten wir euch auch die Möglichkeit geben, Themen hier mit einzubringen, über die wir quatschen sollen. Und deshalb haben wir das Konzept, die Simp Bowl ins Leben gerufen. Und zwar haben wir hier eine Box, in die kommen kleine Zettel. Auf diesen Zettel stehen Themen rund ums Thema Motorrad, Offroad, Trail, was auch immer, was wir in diesem Podcast hier bequatschen. Und wir werden jedes Mal quasi 1-2 Themen daraus ziehen und werden die dann spontan besprechen, ohne uns darauf vorzubereiten. Wir werden sicherlich auch immer wieder Themen haben im Podcast, auf die wir uns vorbereiten, weil wir eben ein bisschen dazu recherchieren müssen und so. Und wenn ihr jetzt natürlich sagt, jawohl, wir haben ein Thema, dann schickt uns das über einen der zum Anfang genannten Kanäle, reicht das ein und dann schmeißen wir das Ganze mit in die Bowl und irgendwann wird dann euer Zettel gezogen und wir sprechen dann über dieses Thema. Das ist mal so der Hintergedanke. Und eigentlich war es dazu gedacht, dass wir nicht so viel rumlabern über alle möglichen Themen. Das hat heute natürlich schon mal, wie gesagt, grandios nicht funktioniert.
Das war perfekt. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja, Ja, ich habe mich auch. Ja, es war alles gut, aber irgendwie habe ich nicht gedacht, dass wir so viel Zeit brauchen, diesen alten Podcast aufzubereiten.
Finde ich tatsächlich aber lustig und ist dabei auch die Idee gekommen. Ich meine, im Zweifelsfall machen wir halt eine Folge, wo es einfach nur um Rückblicke geht und eine Folge dann halt, wo es um Libro geht.
Stimmt. Ja, das
wenn wir mal merken wir, sollten, dass das, es irgendwie so eine Folge gibt,
wo das können wir, das können wir theoretisch auch machen. Aber genau. Also wir haben jetzt im Prinzip dann zukünftig, wir machen so einen Rückblick. Also wenn es ihn mehr gibt, wir ziehen ein, zwei Themen aus der Bowl. Und wir haben natürlich dann zum Schluss unser Lieblings-Punkt-Punkt-Punkt.
Mhm. Da bin ich gespannt, was du dir heute ausgedacht hast.
Ich bin auch gespannt drauf. Ja. So. Und im Zuge dessen würde ich einmal sagen, wir ziehen den ersten Zettel aus der Bowl.
Wir spielen Ching Chang Chong, der Gewinner darf ziehen.
Ich würde sagen, nachdem ich die ganzen Themen aufgeschrieben habe, darfst du ziehen.
Okay. Ich wollte es ein bisschen spannender machen.
Echt? Ja, dann komm, dann machen wir es spannend.
Okay. Ching Chang Chong. Also zur Info, Chris hat Schere genommen, ich habe Stein genommen. Wir machen einen. Da bin ich jetzt aber. Ich habe die Sachen nur mal überflogen, als du sie mir geschickt hast.
Hoffe mal, du kannst meine hässliche Schrift lesen. Soll ich es vorlesen vielleicht?
Sowas ähnliches hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge beim Thema Big Blue Garage.
Echt?
Ja. Wie würde dein perfektes Motorrad aussehen?
Ah, das ist. Oh.
Ja, aber da würde ich dich tatsächlich, glaube ich, ganz gerne zuerst reden lassen, weil ich glaube, das ist so ein Thema.
Alter Schwede.
Oder soll ich anfangen, damit du noch überlegen kannst?
Wie viel Zeit wollten wir für diesen Podcast aufnehmen?
Wie viel haben wir denn jetzt momentan?
Wir haben 4. Wir sind schon bei... Moment. Wir sind bei 46 Minuten.
Ja, komm. Ist doch nicht so wild. Dann soll ich oder willst du anfangen?
Das mir... Also... Ja, du sagst, ich...
Aber wieder in 3 Themen unterteilt. Oder 3 Enduro und 3 Enduro.
Ja, können wir theoretisch so machen. Wobei, also mein perfektes Motorrad für aktuell, im Prinzip bräuchte ich, also ich glaube, 3 kann ich nicht so viel dazu sagen, einfach weil ich da...
Ja, aber das würde mich auch mal interessieren, weil das ist ähnlich wie Reise-Enduro bei mir.
Ja.
Was so ein Laie von außen
steht. Ja gut, dann machen wir das einfach bei solchen Fragen, diese... Ja,
immer die 3 Kriterien.
Genau, ja, 3 Kriterien. Okay, mein perfekter Trailer wäre, keine Ahnung, Trailer eben.
Wenn du bist,
ein Viertakt, also auf jeden Fall ein Viertakter wäre es. Es hätte,
wie viel Kubik?
Ab wann gibt's denn Viertakt?
125, 250 und 300er ist so
Gang und Kubik. Also maximal 250, eventuell sogar 125. Hey, zum Anfang, der 125 hat mir voll gereicht.
Ja, gut, okay, da hast du recht.
Ich bin auch ich bin auch nicht schlank oder so. Aber ich bin.
Wollen wir mal über unsere Gewichtsdifferenz sprechen? Im Vergleich zu mir bist du schlank.
Ja, aber du bist auch ungefähr doppelt so groß.
Ja, gut, das ist ein Argument, aber trotzdem.
Egal, also nee, ich glaube, einfach weil das halt auch alle sagen und ich ja mit der 500er Beta so einen gewissen Lerneffekt dann doch hatte, würde ich vielleicht nicht unbedingt direkt mit einer 300er anfangen, sondern würde ich wahrscheinlich auf eine 250er Viertakt mit einem soliden Fahrwerk gehen und wird halt einfach dann gucken, mit dem Teil zu wachsen.
Okay, ja, das finde ich schon mal ein guter Punkt.
Und wahrscheinlich wird es, also von der Marke, wenn wir dazu, wird es wahrscheinlich irgendwie in Richtung entweder eine Montesa gehen oder wahrscheinlich schon Montesa.
Ja, wie
ich Beta hast du mir halt auch schon versaut.
Ja, immer wieder gerne, ich helfe nicht.
Ja, Enduro bin ich markentechnisch, will ich mich eigentlich gar nicht festlegen, sondern Enduro habe ich gerade selber das Problem, dass ich nicht so genau weiß, ob ich Vergaser oder Einspritzer fahren würde. Viele Rallye-Bikes und so sagen eher Richtung Vergaser. Ja, weil du es halt in der Wüste mal schnell fixen kannst. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt halt auch, die fahren mittlerweile, glaube ich, fast alle Einspritze. Die Großen, die haben halt eine neue Einspritzdüse dabei.
Ja,
das ist Einspritzdüse raus, neu rein, weiter geht's, peng. Viel wichtiger wäre mir da aber halt, dass ich ein sehr, sehr flexibles Motorrad habe mit einem guten Zubehörmarkt. Zum einen, weil ich ja schon so ein kleiner Gear-Nerd bin.
Ja. Schon ein bisschen.
Minimal. Nein, aber einfach darum, dass ich die Flexibilität habe, weil ich eigentlich an die Enduro den Anspruch habe. Ich möchte das umrüsten können, dass ich damit einfach Enduro fahren kann, in irgendeinem Enduro-Park oder Enduro wandern oder so.
Ja.
Allerdings möchte ich halt auch die Möglichkeit haben, dass ich sagen kann, großer Tank drauf, Fahrwerk ein bisschen anders, Rallye Tower, Verkleidung, zack, 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 dass ich daraus halt, also so ein 2-in-1 Bike sein.
Ja, okay, gut, das kann ich verstehen. Hast du Markenpräferenzen in dem Bereich?
Ich habe da nach dem letzten Mal nochmal lang drüber nachgedacht.
Ja.
Hatte dann nicht doch überlegt, nochmal Yamaha ins Spiel zu bringen.
Ja.
Aber tendenziell bin ich gerade für mich zum einen entweder auf der 93er Beta, immer noch.
Ja, okay.
Vor allem, weil ich die halt auch, also vor allem die, ja, gut, die ganz aktuelle, die RR-Design in diesem
blau-roten
und so, ist schon geil. Und von Guano,
ja,
über die hatten wir ja vorher gesprochen, ja, vor dem Podcast, da kriegst du halt alles von denen. Du kriegst einen geilen, ja, Rallye-Kit und so. Das finde ich schon cool. Oder halt wäre es wahrscheinlich tatsächlich eine EXC von KTM.
Ja. Ich glaube, die Beta kann halt einen relativ guten Spagat zwischen Hard oder, ja, Hard
und, ja, genau,
und Rallye kann die, glaube ich, ganz gut. Die sind beide, ja, Sachen nicht perfekt, aber kann beides ganz gut abdecken.
Und die Beta kannst du halt mit Mapping-Schalter und so auch,
ja,
so gechillt fahren und, ja,
auch. Na gut, tendenziell kannst du das ja immer selber probieren. Ich weiß jetzt nicht, wie KTM da ausgestattet ist, aber das,
genau, aber an sich ist, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem spannenden Teil, weil ich da am meisten Erfahrung habe. Die perfekte Reise-Enduro. Und ich versuche mich jetzt da kurz zu fassen.
Ich bin sehr gespannt.
Wenn ich mir wirklich von der Scratch ein Bike bauen würde, dann kommen wir auch wieder zu der Teneré eigentlich. Und zwar sage ich mal, wäre es geil, zu erreichen ein Gewicht, was, okay, ohne Gepäck, allerdings ansonsten vollgetankt, so vielleicht unter 200 Kilo liegen würde. Vielleicht ein bisschen drüber, so 210 Kilo, 200 Kilo oder so.
Mhm.
Dann hätte ich gerne auf jeden Fall ein schönes Federbein von Wilvers oder Ölins verbaut.
Mhm.
Ich hätte vorne gern eine richtig stabile Gabel drin, mit gerne Doppelscheibenbremsenanlage, einfach für Passabfahrten und so, wo man mit Gewicht und so dann doch viel verzögern muss.
Mhm.
Fände ich schon cool. Da würde ich auch gerne Upside-Down-Gabel fahren, auch wenn wir das vorhin diskutiert haben. Dann muss es auf jeden Fall von der Sitzbank her entsprechend komfortabel sein. Die Sitzbank aber trotzdem von der Geometrie so, dass ich noch aktiv im Gelände fahren kann und kein Sofa zwischen den Füßen habe, aber trotzdem eben guter Sitzkomfort. Also würde ich wahrscheinlich mittlerweile sogar auf eine eher schmalere Sitzbank mit einer entsprechenden Geleinlage geben, dass das Ganze komfortabel ist. Das Ding muss auf jeden Fall Griffheizung haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich weiß, es ist so ein Rentner-Gadget, ja, aber nach der Skandinavien-Geschichte... stimmt, das wollte ich noch in die Bowl packen. Egal, ich schreibe das gleich auf. Und zwar Griffheizung auf jeden Fall unbedingt. Sie hätte auf jeden Fall LED-Scheinwerfer verbaut, wegen der Sichtbarkeit. Einen kleinen Motorstutzbügel vorne finde ich noch ganz gut.
Ja,
ich hätte da dann gleich Nebelscheinwerfer montiert oder nochmal zusätzliche Fernscheinwerfer. Einen vernünftigen Motorschutz verbaut. Ich hätte gerne genügend Stauraum für Bordwerkzeug, dass ich das alles in einen Platz verpacken kann. Logischerweise vernünftige Aufnahmen für Gepäck. Also praktisch Koffer oder Softbags oder so, ein vernünftiges Rack hinten drauf, da wo ich auch eine Gepäckrolle drauf spannen kann. Dann von der Bereifung würde ich klassisch vorne 21 Zoll, hinten 18 Zoll fahren wollen, weil ich da eine Auswahl habe an Enduro-Reifen sowie langstreckentauglichen Reifen.
Mhm.
Und ich auch gerne 21 Zoll Vorderrad fahre, ich fühle mich damit irgendwie wohl.
Gut, kann ich verstehen.
Ja, ansonsten, ja klar, Windschutz, Wetterschutz von der Verkleidung, so dass du so auch mal angenehm längere Autobahnetappen, wenn du über Brücken musst, fahren kannst, ohne dass du danach so einen Stirnacken hast gefühlt. Und ganz wichtig, ich möchte ein Motorrad, was ich mir in der kompletten Geometrie so anpassen kann, dass es passt. Also der Lenker, die Fußrasten und so, die Stellung von, weil das ist halt einfach unheimlich nervig, wenn du damit wochenlang zig Stunden am Tag und das passt nicht. Das ist halt einfach scheiße. Und ansonsten muss das Bike so sein, dass es von der Technik einfach sehr zuverlässig ist und ich es aber trotzdem reparieren kann.
Ja, also relativ basic-mäßig, ne?
Ja, basic-mäßig, aber halt auch, ich habe halt keinen Bock, wenn ich sagen muss, ich muss die Batterie tauschen und ich muss dann Gefühl für die blöde Batterie das halbe Motorrad auseinanderbauen. Und das darf bei einer Reisemaschine, ich schraube gerade mit meinem Dad an seinem Retro-Bike, der fährt eine Kawasaki W650.
Mhm.
Und das ist ein schönes Motorrad, aber es ist zum Schrauben einfach ultra nervig, weil gefühlt für mich ist das alles irgendwie verbaut und versteckt und das nervt mich dann schon wieder, wo ich denke, warum? Ich muss doch da rankommen. Und das darf halt bei so einem Reisebike auf gar keinen Fall sein, das wäre im Prinzip so das perfekte Reisebike für mich.
Ja, okay, ich kann tatsächlich deine Punkte ganz gut verstehen.
Ja, und ich wüsste gerade aber auch nicht, welches Reisebike. Ich liebe die Afrika-Twin, aber auch die Afrika-Twin wären so einige Punkte gerade, wo ich mir denke, das würde ich gern verbessern.
Wie kommt's?
Ja, dass ich mir bei manchen Sachen denke, das müsste einfacher zugänglich sein oder im Gewicht könnte sie leichter sein oder. Also das Thema Werkzeugfach, klar, da suche ich halt gerade auch mal nach Lösungen und so. Und das Thema Fahrwerk würde ich halt gerne nochmal ändern, das einfach nochmal verbessern und so, solche Geschichten. Ja, ich fände es zum Beispiel geil, ich fände es geil, wenn es eine Reise-Enduro geben würde mit Schnellspannen, um die Räder schnell rauszubekommen, dass wenn du einen Platten hast, dass du das einfach schnell fixen kannst.
Ist eine geile Idee. Ich weiß nicht, ob das auf lange Kilometersicht so funktioniert.
Das weiß ich halt nicht.
Das ist halt die Frage, wie die Belastung da ist, wie die Belastungsgrenze ist.
Vermutlich funktioniert es nicht, weil sonst irgendjemand schon gemacht hätte.
Oder es funktioniert und ich weiß nicht davon. Ich meine, es wäre ja auch eine geile Nummer, wenn du im Zweifelsfall das Ding einfach nur so nutzt und dann hinten für die Achse nochmal eine extra Schraube hast, wo du einfach nur sperrst, dass falls sich der Schnellspanner lösen sollte, dass dir das Rad nicht abhaut, sondern dass du halt einfach in irgendeiner Art und Weise das halt merkst, dass das Rad halt unruhig fährt oder.
Die Jungs vom Berghaus übrigens, die haben das gemacht. Die haben sich ihr Dreambike gebaut, ihr Dream-Reisebike.
Ja, ich bin auch gerade auf die Idee gekommen, das finde ich auch geil.
Die haben das gemacht und haben das auf YouTube auch dokumentiert. Ja. Es war eine ganz andere Richtung. Die bauen das aus einer BMW Urban GS und bauen daraus quasi so ein doch ziemlich, also durchdachtes und für ihre Ansprüche und Zwecke
wahrscheinlich perfektes Reiten, ja. Das ist aber geil. Okay, das ging aber. Ja, ich würde bei mir tatsächlich andersrum anfangen. Ich würde erst Reise-Enduro nehmen und mit Trail enden. Reise-Enduro habe ich ja tatsächlich auch nicht sonderlich viel Wissen, was das angeht. Ich würde aber, glaube ich, wenn ich eine hätte, Vergasermotor hast du nicht ganz unrecht, das ist eigentlich schon eine geile Nummer. Ich muss aber sagen, ich habe die Vorzüge von einem Einspritzer einfach mitbekommen und die Nachteile von Vergaser.
Zeitgemäß.
Genau, das kommt dann auch mit dazu. Also ich würde auf jeden Fall Vergaser auf Viertakt. Ich würde gar nicht so viel Kubik nehmen. Ich glaube, wir würden tatsächlich schon irgendwas um die 600, 700 Kubik reichen.
Das reicht auch zum Reisen, meiner Meinung nach
völlig. Ja, also bei Schnellfahren möchte ich nicht unbedingt. Sitzbank finde ich einen ziemlich guten Punkt, den hast du schön gemacht. Da würde ich tatsächlich ein bisschen, wie kann man das denn am besten vergleichen, wie kann man das am besten sagen? Also ich finde, du hast es sehr gut gesagt, dass er ein bisschen schmaler ist, aber dennoch komfortabel, das trifft es ganz gut. Ich finde es aber auch schön beim Thema Reiseenduro, darf es ruhig schon so ein halbes Sofa sein. Ich würde, glaube ich, deshalb tatsächlich ein verhältnismäßig breites Sitzpolster nehmen, ähnlich wie bei deiner jetzigen Afrika-Twin. Also ich finde, das ist okay. Du wirst wahrscheinlich einen Ticken schmaler nehmen, kann ich mir vorstellen, als deine jetzige Twin. Und ich würde die, glaube ich, so wie die ist, also ruhig ein bisschen breiter, dass du halt wirklich auch bequem im Sitzen fahren kannst, aber dafür eine härtere Sitzbank. Dass die nicht so weich ist, wo du einsinkst, sondern dass du wirklich sagst, okay, die ist ein bisschen straffer, aber ich habe eine sehr große Auflagefläche, weil ich kenne das bei mir, wenn ich Fahrrad fahre oder sowas, habe ich auch lieber einen etwas breiteren Sattel für meinen Hintern, als so einen schmalen Sattel, der dir gefühlt alles abklemmt und wohl danach auch keine Kinder mehr kriegen kannst, so unter dem Motto. Deshalb darauf, Tank habe ich tatsächlich nicht solche Vorlieben. Es kann eigentlich sein, wie er ist. Was hast du? Was
26 Liter Tank, das hatte ich vergessen. Ja, ist aber heute auch, also die verbrauchen ja weniger. Aber, guter Punkt, an der Reise-Enduro will ich eigentlich eine Minimum-Reichweite von 300 Kilometern mit dem Tank haben.
Also, ja, ich finde, das ist auch okay.
Das ist okay.
Da bin ich vollkommen dabei.
Aber irgendwie, wenn ich nach 200 Kilometer schon, das halt scheiße. Und nee, die 300 Kilometer sollten halt auch mit Gepäck drin sein.
Ja,
was echt einen riesen Unterschied macht.
Ja, glaube ich gern. Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein enormer Unterschied. Also tatsächlich auch ähnliche Vorgabe wie bei dir. So ein 300 Kilometer Tank, das wäre schon ganz gut. Ich überlege gerade. Doppelte Bremse vorne, also zwei Scheiben vorne, finde ich einen ziemlich guten Punkt. Das auf jeden Fall, da wäre ich auch mit dabei, dass du halt besser bremsen kannst und auch verlässliche Bremskraft hast, auch bei längeren Abfahrten oder längeren Serpentinen abwärts. Hinten genug Platz für Gepäck, dass du es entspannt drauf machen kannst und sollte auch kompatibel sein für gewisse Koffer, obwohl ich da dann doch eher ein Hardcase-Fan bin. Ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so viele Ansprüche. Gut, okay, klar, Lenker, das Cockpit sollte vorne genügend Platz bieten für Anbauten, sowie auch für das Nötigste. Das heißt, das Nötigste sollte drin sein, sowas wie ein Tacho und ähnliches. Aber man sollte auch noch GPS ohne Probleme anbauen können oder ähnliches Spielchen.
Sorry, da merkt man, dass du vom Trailfahren ja. kommst.
Ja,
ein Tacho ist...
Ja, ich hab das halt. Ich
kann dich beruhigen, das haben die meisten.
Ja, okay, so dann ist alles Zerg. Ja, das ist, ja, gut. Aber ich weiß nicht, ich mag das halt, wenn ich vorne auf jeden Fall ein gewisses Cockpit habe, was ich mir herrichten kann, ich will. Und das ist mir relativ wichtig, gut. Handguard sowieso, bin ich einfach ein extremer Fanatiker von. Und halt auch ein großes Windshield. Was aber auch, ja, ich finde das immer scheiße, wenn du bei den Supermotos ein Windshield hast, was komplett schwarz ist. Sieht vielleicht im Design geil aus, aber ist total schwachsinnig. So, das heißt, das darf bei mir ruhig komplett durchsichtig sein.
Du musst beim Windschild halt vor allem extrem gucken. Ich wollte mal ein anderes montieren. Mhm. Und das war also so ein richtig dunkles. Mhm. Und das war auch irgendwie höher. Mhm. Und das war dann mir aber so, dass ich die ganze Zeit diese Oberkante genau in meinem Windschild hatte.
Genau,
also beim Windschild ist das echt, da muss man extrem drauf achten, was das zur Größe vom Fahrrad
passt. Absolut. Ansonsten machst du das, glaube ich, auch Reise-Enduro.
Wäre doch cool.
Und Reise-Enduro definitiv keine Upside-Down-Gabel, weil ich die nicht mag. Und weil ich immer das Gefühl habe, kippe ich einmal um, habe ich schon einen Schramm drin. Finde ich irgendwie nicht so pralle.
Mhm. Jetzt habe ich schon mal im Kopf, das sollte ich dir jemals eine Reise-Enduro organisieren, aber was ich sagen
muss. Vorher muss ich erstmal einen Führerschein kriegen. Mhm. Genau, Thema Enduro. Da tatsächlich zwei Takter. Hatte ich ja schon mal gesagt beim Thema Build Your Garage, wo ich auf die Husqvarna verwiesen habe. Zweitakter Motor mit 300 Kubik, finde ich perfekt. Das Ding ist giftig, das Ding kann was und es hat auch eine gute Reichweite. Federbein, einfach gewichtsoptimiert, da sollte schon agil sein, dass man auch viele Sachen mitmachen kann. Ansonsten habe ich daran tatsächlich keine so großen Ansprüche dran. Überlege gerade. Also tendenziell, wie die neuen KTMs und Husqvarnas ausgestattet sind, bin ich so schon sehr glücklich. Ich bin halt nicht mehr so sehr in der Materie drin oder bin halt auch nicht die Fahrerfahrung im Enduro-Bereich mit neuen Modellen, dass ich jetzt sagen könnte, so und so und so soll es sein.
Ja. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, wenn du dir als Normalfahrer oder Anfänger oder was auch immer wir sind oder mein Werksfahrer ist jetzt vielleicht noch ein bisschen was anderes, ja, aber wenn du dir einfach so als Standard-Amateur, wie auch immer, eine aktuelle Werksmaschine kaufst von einem aktuellen Hersteller, der das schon ein paar Jahre macht und weiß, was der da baut, glaube ich, dass du schon echt was richtig Vernünftiges bekommst. Wo du vielleicht sagst, gut, im Fahrwerk, das stimmst du noch ein bisschen auf dein Gewicht an und fertig. Und dann, glaube ich, hast du da schon echt extrem hohes Niveau.
Das glaube ich tatsächlich auch. Das ist halt die Frage, ich kenne mich halt nicht mit den Kinderkrankheiten bei den Dingern aus, sondern mit allgemeinen Krankheiten, die man halt austauschen oder ersetzen müsste. Aber tendenziell würde ich halt eben auch sagen, gutes Werksmoped, was halt vernünftig abgestimmt ist und auch gut Leistung bringt, wäre da eigentlich mein Must-Have.
Ja. Zum Thema 3. Jetzt bin ich gespannt, ob du wieder vor dem Montesa-Laden übernachten willst.
Ja, tatsächlich so unter dem Motto, nee, ich habe mir, deshalb habe ich auch gerade auf meinem Handy rausgesucht, und zwar gibt es einen 3-Motorrad-Rahmen, welchen ich sehr geil und interessant finde, weil es einfach mal was Neues ist. Für die Leute, die parallel danach suchen wollen, schaut einfach mal nach Vertigo 3 Motorrad 2020 auf Google.
Ich würde sagen, wir machen es euch einfach und wir packen euch einen Link in die Shownotes.
Sicher, dass du daran denkst?
Ja.
Im Zweifelsfall sage ich es dir nochmal. Vertigo Vertigo. Und zwar folgenden Rahmen hat der. Solch ein Rahmen. Das ist so ein bisschen gitterroher Rahmen, kann
das
man sagen.
Das ist ja geil.
Das sieht halt schon sehr geil aus.
Weißt du, wo ich sofort dran denken muss, wenn ich das sehe?
An
den Gitterrohrrahmen, den KTM bei seinen Rallye-Bikes verbaut.
Ja. Ja, stimmt, du hast recht. Bei den Postgrid-Videos sieht man das immer ganz gut, ne? Ja, das ist vollkommen recht. Und tatsächlich diesen Rahmen, weil der relativ flach ist, sehr kurz und dadurch aber auch sehr viel Agilität bietet, würde ich den Rahmen nehmen als Basis. Was mir nämlich sehr gut an den Dingern gefällt, ich weiß nicht, ob das in den aktuellen Modellen auch so ist, aber da ist es so, dass die unter dem Tiefpunkt des Sitzes, wo normalerweise eigentlich der Luftfilter liegt, den Tank haben, der durchsichtig ist, dass du halt sehen kannst, wie viel Sprit hast du noch drin, weil das nervt mich schon sehr.
Das siehst du bei deiner nicht, ne?
Nee, das nervt mich schon ziemlich. Und die haben vorne, wo normalerweise der Tank ist, zum Beispiel auch bei meiner, haben die den Luftfilter drin sitzen. Und das finde ich eigentlich eine sehr geile Idee, weil du dadurch ja auch den Schwerpunkt nochmal einen Ticken tiefer bekommst, wenn du den Tank weiter nach hinten und nach unten setzt.
Ich habe jetzt gerade an kurz gedacht, oh geil, höhere Warttiefe.
Beim Treibfall ja nicht so entscheiden. Nee, nicht so ganz, aber das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Aber ich würde den Rahmen mit der Anordnung von Tank und Luftfilter nehmen, mit, da kommt wieder meine Leidenschaft von Honda Malteser, mit einem Viertaktmotor von Honda Malteser, und zwar den tatsächlich den 300er Motor, weil mir die Leistungsentfaltung sehr gut gefällt, auch in den niedrigtourigen Bereichen. Sie spricht gut an. Man kann auch eine Zeit lang schnellere Geschwindigkeiten fahren, ohne dass die gleich irgendwas abfackelt, weil bei Gasgas habe ich mal gehört, dass da der Auspuff anfängt zu kuckeln und vielleicht zerfließt. Aber naja, also tatsächlich das mit Ölins Federbein, weil ich da immer noch eine Liebe für habe. Gabel hätte ich, glaube ich, BrakeTech, die wird auch von GasGas verwendet in den Factory-Modellen.
Okay, krass, kenn ich gar nicht.
Das Ding gefällt mir echt gut, weil das hat so eine matt-goldene Tauchrohre. Oh, die sehen so geil aus. Die sehen richtig schick aus. Das ist wirklich wie so matt-gold gepulvert sieht das aus. Das ist, da bin ich sowas von viel zu haben. Mit einem Rental-Lenker. Das ist einfach nur, weil mir das die Marke angetan hat. Ich bin schon seit Jahren so ein Fan mit diesem großen Polster vorne in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, Lenkerpolster? Wo dann dieses große Rental-Logo draus ist oder einfach dieser übergroße Polster einfach ist. Oh, ja. Ich liebe das aus irgendwelchen Gründen auch immer.
Wer hat einen Rental-Lenker auf seiner Afrika-Spin verbaut?
Echt jetzt? aber nur den mit dem Rise. Das heißt, du hast ja einmal die Lenker, die praktisch den Abknick in der Mitte machen und oben nochmal ein Verbindungsstück haben, wie so ein BMX-Lenker, nur ein bisschen gestaubter. Und dann hast du nochmal die Lenker, die einfach nur unten den Abknick machen und dann wieder hochgehen. Und den letzteren würde ich dann nur nehmen, bei dem finde ich wirklich geil. Das andere finde ich irgendwie nicht so ansprechend. Dazu würde ich mir, ich glaube, entweder matt-schwarz oder matt-rot gepulverte Felgen. Mit einer schicken Übersetzung draufpacken. Bremsen oder ähnliches ist eigentlich, die Bremsen müssen funktionieren. Also, das ist der einzige Anspruch, den ich habe und auch über einen längeren Zeitraum. Genau, hier sind die Schläuche Flex
Stahlflex.
Genau, Stahlflex Schläuche für Kupplung und Bremse.
Das war immer. Ich heute nicht verstehe, warum ab Werk so Gummi.
Also ja, es ist schwachsinnig, aber das ist um Geld zu sparen, glaube ich.
Dann sollen sie das Moped
ja, für 10 aber, Euro teuer. Ja, bekommen. Aber dann haben sie wieder eine gewisse
Zielgruppe, ich meine, für den Aftermarket und so. Welche Zielgruppe will Gummibremsen leisten?
Niemand, aber wenn man den Preisunterschied sieht, dann nimmt man das doch eher in Kauf und geht dann hinterher nochmal zum Zubehör und sagt, ich kaufe mir da ein. Hast du halt viel, ne? Also Aftermarket ist ja, glaube ich, gar nicht
ja,
so
viel. Ja, nein, ich verstehe es halt nicht.
Aber genau, auf jeden Fall, darauf würde ich halt schon Wert legen, dass ich halt immer dieselben Bremspunkte habe und denselben Kupplungspunkt für Vorderrad- und Hinterradbremse. Motoransprechverhalten würde ich mir, glaube ich, tatsächlich auf zwei Mappings programmieren oder programmieren lassen. Ein Mapping, wo du wirklich entspannt fahren kannst, wo du auch im schlammigen oder Tiefsand gut fahren kannst mit einer etwas entspannteren Leistungsentfaltung. Also wo du halt den Hahn wirklich aufreißen musst, damit die aggressiv kommt, damit du halt gerade bei nassen Lehm oder sowas eine gute Rausbeschleunigung hast und auch kehren fahren kannst. Und ein zweites Mapping, was so ein Schlag in die Fresse Mapping ist. Also ähnlich wie es jetzt an meiner 300er habe, die halt ein bisschen giftig ist, wo du relativ kontrolliert fahren musst, aber du auch dosiert fahren kannst. Das ja, tatsächlich. Ich überlege gerade. Ansonsten war es das eigentlich. Das ist so, also tatsächlich so eine Verschmelzung aus Vertigo und Honda Malteser würde ich mir wünschen, weil ich glaube, das könnte echt richtig interessant werden.
Das klingt so, als ob wir in die Garage gehen sollten.
Ja, und, ich habe auch schon überlegt, aber es ist echt teuer. Die Dinger sind scheiße teuer, weil du kannst den Vertigo-Rahmen auch als Titanrahmen kaufen.
Das natürlich, wobei ich auch gar nicht so sicher bin, weil das ja vom mechanischen her, weil der Motor ist ja quasi wahrscheinlich komplett in den Rahmen als tragendes Teil mit verschraubt. Und der Malteser-Motor sitzt ja quasi ganz anders im Rahmen. Also
ja, er sitzt anders im Rahmen, aber beim Vertigo-Motor ist, glaube ich, nicht mit dem Rahmen so verschraubt, sondern ähnlich wie bei Beta, dass er zwei Takte nur leicht rausbauen kannst, glaube ich.
Das müsste man sich angucken. Aber das ist also Engine Swap wäre da sicherlich eine krasse Herausforderung.
Richtig. Ja, es wäre halt echt interessant. Also das ist es tatsächlich so bei mir.
Ja, sehr geil. Ja. Das klingt doch sehr cool. Ja. Wir haben das erste Thema der Bowl behandelt.
Ja, ich wollte gerade fragen, waren wir jetzt schon bei der Bowl oder schon beim letzten Punkt?
Wir kommen jetzt eigentlich in Anbetracht der Zeit zum letzten Punkt und haben grandios einen Zettel aus der Bowl geschafft. deshalb könnt ihr euch auch noch auf viele weitere Podcasts freuen, weil wir zwei solche Labertaschen sind. Ja. Das ist unfassbar.
Aber ich habe gehört, deshalb hört man uns auch gerne zu.
Ja, das freut mich natürlich sehr und deshalb ist auch unheimlich gut, dass wir diesen Podcast haben.
Ja, weil wir endlich mal labern können und einen Grund haben, unseren Freundinnen zu sagen, dass wir keine Zeit haben.
Ja, ja, nein, vor allem, dass wir nicht die ganze Zeit damit voll quatschen. Das
kommt auch noch mit dazu.
Also wir haben ein Ventil und hoffen uns mit diesem Ventil vielen anderen Freude zu bereiten.
Ja,
das ist sehr schön, finde ich.
Ja, auf jeden Fall ist bei mir genauso.
Ja.
Du hast gesagt, du hast dir jetzt das letzte Mein Lieblingsthema aus der letzten Podcast-Folge habe ich rausgesucht und du hast jetzt ein neues.
Da bin ich genau. Und zwar, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst, weil das ist auch so wieder so ein Ding, wo wir halt aus sehr, sehr unterschiedlichen Welten kommen.
Ja, also vielleicht kurz davor, ich weiß nicht, was Chris sich ausgedacht hat.
Und zwar habe ich mir ausgedacht, was ist dein oder was ist mein Lieblingsmotorrad-Zubehörteil? Und das ist halt extrem breites Feld und schwierig.
Das ist aber gut. Okay, wir haben ja gesagt, du fängst an.
Ja.
Dann überlege ich mich mal in der Zeit.
Ich hatte
nur ein Zubehörteil finde ich gut.
Ja, genau, ja, nur ein Zubehörteil.
Okay, ja.
Und zwar hatte ich da auch hart überlegen müssen, was ich denn jetzt tatsächlich wähle.
Aber nur auf unsere Motorräder.
Genau,
auf unsere Reiseenduro und bei mir drei.
Irgendwas halt.
Ja, also, finde ich gut, ja.
Und habe dann jetzt so mal überlegt, auf was ich am allerwenigsten und gar nicht bei der Afrika Twin verzichten möchte. Habe auch bewusst Kleidung und sowas mal außen vor gelassen.
Ich auch.
Und viele Oldschool-Fahrer werden mich jetzt vielleicht dafür steinigen, aber es ist tatsächlich das Navi, wo ich an der Reiseenduro nichts drauf verzichten möchte. Ne?
Das kann ich nur verstehen. Ganz ehrlich, kann ich verstehen. Weil ich finde, das ist so essentiell geworden und man hat auch einfach, also klar, es ist auch cool, mal so nach Lexikon zu fahren, aber wenn du einfach nur eine schöne, entspannte Tour haben willst, ist das einfach geil.
Genau. Es hat halt einfach, ich finde die Technik halt mittlerweile einfach geil, dass ich sagen kann, fahren wir eine Rundtour, ich will 2 Stunden fahren, peng los. Und ich kann einfach losfahren, ohne groß davor, wo fährst du lang, Karte gucken und klar ist eine Karte im Gepäck und wo ich in Skandinavien war, hatte ich auch von jedem.
Ja, sieht man ja auch deinem Intro-Video, hast du ja auch noch hier.
Genau. Das ist schon auch wichtig, um das abzugleichen und so, aber ich finde es halt auch total entspannt, wenn ich beim Fahren, das Navi sagt mir das dann, wenn ich Wilke sagt das dann so beim Helm oder ich gucke eben drauf und wo ich es Gold wert finde, wenn du dann irgendwie durch eine Stadt musst, in der du noch nie gewesen bist.
Ja, das stimmt.
Du bist da im besten noch im Berufsverkehr und dann habe ich keinen Bock nach Schildern und Karte und Anhalten und so.
Weiß.
Dann finde ich das einfach total geil und deshalb ist das Navigationsgerät mittlerweile für mich echt so mit der Best Mate im Cockpit, wo ich sage, das ist total gut. Und man braucht zum Rallye-Fahren auch zwar ein anderes, aber man braucht auch ein Navigationsgerät zum Rallye-Fahren.
Ja, das kann ich verstehen. So, was mich jetzt mal interessieren würde beim Thema 3, kann ich ja nicht sowas zubehörtechnisches wie ein Navi oder
Also wäre schon lustig, so dem Motto, fahren Sie genau auf hoch oder nach 50
Stufe, biegen Sie rechts.
Und wirklich nach der Sektion bitte wenden.
Was mich deshalb mal interessieren würde, und zwar habe ich gerade überlegt, wenn ich ein neues Motorrad hätte, was wäre das Erste oder was wäre das Wichtigste für mich, was ich austauschen oder anpassen würde? Und da bin ich tatsächlich auf das Thema Federbein gekommen. Und da ist jetzt die Frage, geht das für dich als Zubehör?
Ja.
Okay.
Ja.
Ganz einfach aus dem Grund, weil ich für meine knappe 2 Meter, ich bin jetzt bei 125 Kilo. Ich habe wieder abgenommen. Genau. Nachdem ich wieder so einen Fressanfall hatte. Habe ich halt einfach gemerkt, allein schon bei der 300er, das ist so ein immenser Unterschied. Man kann auf einmal viel besser fahren im Gelände, wenn du ein perfekt auf dich abgestimmtes Federbein hast. Ich habe jetzt bei mir in meiner Montesa habe ich hinten und vorne einfach nur neue Federn drin. Sprich, hinten der Dämpfer ist geblieben, einfach nur eine härter gedrehte Feder, die halt besser passt für mein Gewicht. Bei 120 oder 125 Kilo brauchst du halt einfach härtere Feder. Ja. Genau dasselbe Spielchen auch vorne in der Gabel. Habe ich auch einfach eine härtere Feder halt reinbauen lassen, wie auch immer. Und das ist so ein immenser Unterschied. Und mich würde es wirklich richtig interessieren,
Wenn du jetzt ein Federbein, was komplett auf abgeschnitten
genau, ist. Also genau, Feder. Genau das ist es nämlich. Wenn ich wirklich sage, pass auf, ich habe ja jetzt, alleine das ist schon abartig, was das für ein Unterschied ist zwischen dem normalen Federbein, der so, was ich glaube, für Leute zwischen 70 und 90 oder 100 Kilo ausgelegt ist, und den jetzt, der so für Leute über 110 Kilo ausgelegt ist, was das allein schon für
ein Unterschied ist. Ich glaube, gerade beim Trail ist das auch nochmal nicht nur das Gewicht, sondern auch das Thema, weißt du, wie du fährst.
Ja.
Wie reagiert meine Zug- und Druckstufe im Federbein, also das Verhalten beim Ausfedern, ein, weil du ja mit dieser Federung extrem viel arbeitest zum Anspielen.
Und das ist aber wirklich geil, weil es gibt zum Beispiel einige Leute, die sagen, die fahren bei Beta nur noch die 125er, selbst wenn die irgendwie 20, 25 Jahre alt sind und eigentlich eine 300er fahren könnten, sagen die, nee, pass auf, oder habe ich letztens auch einen kennengelernt, der gesagt hat, nein, ich habe mir bewusst die 125er geholt, weil ich genau merke, wo mein Hinterrad ist. Und das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt gewesen, wo ich auch gerade nochmal drüber nachdenken musste. Du merkst mit einem abgestimmten Federbein einfach besser, wo ist was. Weil, bestes Beispiel, du bist in einem Gesteinsfeld, du hast eine Stufe, dann hast du ein Gesteinsfeld, in diesem Gesteinsfeld musst du im rechten Winkel rechts rum und hast da direkt aus dem Steinfeld nochmal eine Stufe. So, du fährst in das Steinfeld rein, hast unterschiedliche Steinformationen da drin, die liegen alle nebeneinander, du kannst wegrutschen, du hast vielleicht auch ein paar Flache mit dabei, wo du dich drauf platzieren kannst und. Und dann merke ich immer wieder, wie essentiell wichtig ist das. Das ist, wenn ich in diesem Steinfeld drehen muss und ich es nicht fahren kann, sondern wirklich sage, okay, gut, ich stehe und ich muss aus dem Stand also jetzt irgendwie umsetzen. Genau. Und aber wirklich dieses Thema Umsetzen ist so enorm und da macht das auch so viel aus, was hast du für ein Federbein. Ne? Weil gerade das Thema Hinterrad umsetzen ist sowieso schon ein bisschen schwierig. Aber wenn du das da brauchst, ist den Dreh, dann ist es echt ein Unterschied. Und das wäre das Erste, was ich auf jeden Fall anpassen würde.
Cool.
Was ich auch anpassen muss, damit ich vernünftig fahren kann und es schön aussieht.
Sehr geil. In diesem Sinne
sind wir am Ende durch.
Genau. Ist, Folge Nummer 3.
Schön, dass du 2 zeigst und 3 sagst.
Ich höre das jetzt auf, das war schon da.
Okay, also genau, ganz wichtig nochmal zum Abschluss zu sagen, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder
auch oder Themen für die Bowl.
Ja, deshalb Fragen oder Themen für die Bowl, genau, Anmerkungen uns einfach nochmal schreiben wollt oder ähnliches, gerne über Mail ssmpodcast@gmx.de oder über Instagram ssmp.podcast uns einfach suchen, gerne auch abonnieren und durchgucken, was wir da für einen Quatsch gepostet haben. Gerne einfach anschreiben. Wir versuchen eigentlich jedem zu antworten.
Ja, klar.
Also bislang geht's ja auch noch. Wer weiß, wie es in 5 Jahren aussieht, wenn wir dann mal tatsächlich 50 Zuhörer haben.
Ehrgeizige Ziele.
Ja, ehrgeizig. Ja, genau. Also wir antworten euch gerne. Wir sind auch immer froh über Beteiligung von euch. Und dann würde ich euch gerade sagen, habt ein wunderbares Wochenende, eine wunderschöne restliche Woche. Und
bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüssi.
Ciao.